Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Urlaub beginnt ja manchmal nicht am Flughafen, manchmal beginnt er auf dem Sofa, im Auto, beim Spaziergang vielleicht oder genau in diesem Moment. Willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben, dem Reisepodcast von Studiosus. Hier nehmen wir Sie mit an die spannendsten Orte dieser Welt. Wir machen Lust auf neue Perspektiven, besondere Begegnungen und auf Reisen, die mehr sind als nur ein Haken auf der To-Do-Liste. Das Besondere, wir stellen Ihnen hier auch die Menschen vor, die diese Ziele besonders gut kennen. Ja, das sind die Reiseleiterinnen und Reiseleiter von Studiosus. Das sind Menschen, die nicht nur wissen, wo die schönsten Plätze liegen, sondern die auch Geschichten erzählen können, die in keinem Reiseführer stehen. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Moderator. Und heute reisen wir an einen Ort, den fast jeder kennt, zumindest vom Namen. Hier wurde die Geschichte Europas geschrieben. Hier haben Philosophen diskutiert, lange bevor es Podcasts gegeben hat. Hier thronen Tempel über der Stadt und das Leben läuft trotzdem im Hier und Jetzt. Es geht nach Athen. Meine Gesprächspartnerin ist Ioanna Kolivanou. Sie ist praktischerweise Griechin und kennt die griechische Hauptstadt seit vielen Jahren. Und sie kann mir auch sagen, warum Athen weit mehr ist als Akropolis, Antike und Postkartenmotive. Hallo Ioanna.
Hallo René, danke, dass ich dabei sein kann.
Du bist uns gerade zugeschaltet und zwar direkt aus Athen. Beschreib doch mal kurz den Blick aus dem Fenster, damit wir gleich mal so ein bisschen neidisch werden und in Stimmung kommen. Was siehst du, wenn du rausguckst?
Einen hellblauen Himmel mit ein paar Wolken, Temperatur so ungefähr 33 Grad, es wird langsam warm in Athen. Ach. Das sind die ersten Eindrücke.
Ein Träumchen. Ich möchte dich ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl uns kurz was zu deinem Ursprung. Wie ging es für dich los? Wie bist du zu Studiosus gekommen und wie lange bist du da schon?
Meine Eltern lebten in den 60er Jahren in Deutschland, so bin ich in München geboren, lebte dort meine Kindheit bis meinem Alter von 11. Und dann kam die Entscheidung, zurück nach Athen zu gehen. So bin ich mit 11 zurückgekommen und irgendwo mit 18 habe ich diesen Beruf gehört, Reiseleiter. Und das passte mir. Koffer, Menschen, Kontakt, Reisen. Und so habe ich mich entschlossen, diesen Beruf eigentlich zu wählen. Habe die Ausbildung hier in Athen gemacht als eine staatliche Ausbildung, zuständig aber für ganz Griechenland. Und seit 92 bin ich in diesem Beruf und seit 94 bin ich mit Studiosus unterwegs.
Wow. Lange Zeit, Wahnsinn. Athen ist ja heute unser Reiseziel. Zu welcher Zeit im Jahr ist diese Stadt für dich eigentlich besonders schön?
Ich denke mir, wenn du den Juli und August rausnimmst, alle übrigen Monate sind super für Athen. Der Frühling ist wunderbar, natürlich. Es ist noch grün und frischer. Der Herbst ist aber angenehm und auch der Winter. Es ist interessant, dass in den letzten über 15 Jahren jetzt wir Gäste für Weihnachten, Neujahr in Athen haben.
Schön. Spricht sich rum, wie schön es bei dir ist. Wenn du deinen Gästen aus der Vogelperspektive vielleicht beschreiben müsstest, welche Landschaft umgibt denn diese Stadt? Was kannst du über die Geografie sagen?
Du hast eine Stadt, wo rundherum von drei Seiten du die Berge hast, aber der Segen natürlich der Süden ist, wo die Küste sich befindet und das Meer. Und wir haben ja fast 60 Kilometer, eine wunderschöne Riviera, die wir genießen können, entweder in organisierten Stränden, aber auch in ganz freien Gebieten, Sandstrände, Kieselstrände, felsige Gebiete. So hat Athen eigentlich immer die Gelegenheit, einen Einheimischen, aber auch einen Gast, die Gelegenheit zu geben, entweder eine kleine Wanderung zu machen und Athen von ein bisschen Weiten zu sehen oder das Meer zu genießen, wenn man nicht im Zentrum sein möchte.
Wir sprechen ja oft von Athen als Wiege der Demokratie. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf den geschichtlichen Aspekt. Was genau ist denn dort entstanden, das unser Leben in Europa bis heute beeinflusst?
Vieles. Und das ist auch das Schöne und das Interessante bei uns als Beruf. Wir brauchen nicht zu überzeugen oder Sachen zu finden. Wir erzählen solche schöne Tatsachen wie ganz genau, die Demokratie ist in Athen geboren. Der erste Schauspieler, die erste Tragödie war unterhalb der Akropolis aufgeführt worden. Die Idee von Philosophie wie Sokrates im Markt von Athen zu haben, der plauderte mit den Athenern und brachte sie zum Denken. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So kann man stundenlang über die Antike erzählen und die Wurzeln wirklich von unserer Geschichte von Europa eigentlich immer weiter und weiter kennenlernen.
Wir versetzen uns jetzt mal 2500 Jahre zurück, Ioanna. Warum haben denn die Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum damals ausgerechnet nach Athen geschaut? Also was hat die Stadt damals so besonders gemacht? Wo war ihr Reiz?
Sie hatte intelligente Politiker, könnte man sagen, begabte Gestalten, die voraussahen, dass diese politischen Regierungen, die es vorher gab, wie Könige oder Tyrannen, Diktators, nicht mehr geeignet waren für das Volk. Sie wollten das Volk schützen. Und es gab schon im 6. Jahrhundert vor Christus einen Gesetzgeber, Solon, der sagte, ich darf meine Freiheit nicht mehr verlieren wegen meinen Schulden. So fing es an, schon ab der Mitte des 6. Jahrhunderts auf das Volk aufzupassen. Und so spielte einen größeren Wert die Wurzeln und nicht mehr das Einkommen. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo man sagte, Demokratie, das Volk wählt und nicht derjenige, der vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Tasche hatte. So fing es an.
Gibt es denn eigentlich einen Ort in Athen, an dem du die Größe und Bedeutung von dieser Geschichte heute noch besonders spürst?
Natürlich kannst du das ganze Gefühl rüberbringen, wenn du den Spaziergang machst auf die Akropolis oder auch wie du raufkommst auf die Akropolis von der Südseite. Mhm. Denn das sind schon Teile, wo man den historischen Hintergrund erklären kann, wie die Athener ganz raffiniert erreicht haben, die Perser zu besiegen, mit den übrigen Griechen, aber auch alleine. Und seitdem die erste Macht geworden sind. Und dann fing ja ganz genau dieser Glanz des 5. Jahrhunderts vor Christus auch an.
Johanna, dann gehen wir mal ins Heute, in die jetzige Zeit. Wie viele Menschen leben heutzutage in Athen?
Du hast, wir könnten sagen, einen Wasserkopf. Denn Griechenland ist ja wirklich ein kleines Land. Es hat ein bisschen mehr als 10 Millionen Einwohner. So über 4 Millionen leben im Gebiet Attika mit Athen. So ist eine große Stadt, die sich ausbreitet. Und in der Mitte, ganz genau in der Mitte, immer dieser schöne Hügel ist, der den Namen Akropolis hat.
Und jetzt eine Frage zu eurem Wesen. Also ich meine, wie seid ihr denn drauf? Wie tickt ihr Athener eigentlich?
Mittelmeertypen. Die Sonne spielt eine große Rolle. Denk mal, wir haben 300 Tage Sonnenschein.
Wow.
Ja, das ist doch ein kostbares Geschenk, kann man sagen. Mhm. So, der Athener ist humorvoll, kontaktfreundlich. Natürlich lebt er im Stress einer Hauptstadt. Aber er hat auch immer diese Gelassenheit, wo er in Ruhe seinen Kaffee trinken wird oder ein schönes Gespräch finden wird. Hilfsbereit immer.
Mhm. Ist natürlich immer praktisch, wenn man mit so tiefen, entspannten Menschen von der Küste einen Podcast aufzeichnet, ja? Also ich hoffe, das ist auch ein bisschen ansteckend, Johanna. Lass uns beide mal gedanklich durch die Stadt schlendern. Ich bin morgens schon da, früh bei dir. Gibt's vielleicht ein kleines Frühstück, bevor wir starten? Wenn ja, ist es typisch athenerisch? Gibt's sowas?
Nein, denn die Griechen aßen öfters kein Frühstück.
Nein?
Sie haben es in den letzten Zeiten gelernt. Ja, jetzt langsam gibt es Frühstücke mit griechischen Produkten, kann man sagen, ja? Mhm. Das bedeutet, wir haben ja eine große Auswahl von Käsearten. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr gute Preise auch bekommen, auch für unsere Käse. Ziegenkäse, Schafskäse, Kuhmilch, so kommt es im Frühstück auch rein. Mhm. Oder Gemüse. Man ist im Mittelmeer, das spielt eine Rolle.
Mhm. Frühstückst du selber, bevor es losgeht mit deinen Gästen?
Nein.
Gut, du bist da ganz Griechin.
Mhm. Aber irgendwo in der Mitte von einem Spaziergang gibt es immer ein paar Stände, wo so Ringe verkauft werden, Sesamringe nennen wir sie. Mhm. Und die sind knusprig und lecker und passen wunderbar zu einem kleinen Frühstück nach 10 Uhr, kann man sagen.
Die meisten Besucher, die steuern ja als erstes vermutlich die Akropolis an. Warum ist denn dieser Ort wesentlich mehr als nur so ein paar beeindruckende Ruinen auf einem Hügel, Johanna?
Ich denke mir, erstens hat man einen wunderschönen Blick auf die ganze Stadt. Ja, denn der Hügel liegt noch immer zentral in der Stadt. So kann man das Meer sehen, die Berge sehen und einen Eindruck von Athen bekommen. Mhm. Und andererseits lernt man so natürlich auch die Geschichte kennen, den Hintergrund der Zeit, der Antike zum Beispiel. Und so muss man rauf. Es geht nicht anders, von Athen zu besuchen, ohne auf der Kuppel zu sein. Das ist unmöglich.
Kleiner Praxistipp vielleicht am Rande, muss man sich dafür anmelden oder kann man einfach los? Und wenn, gibt es vielleicht eine günstige Zeit, die sinnvoll ist, um die Akropolis zu besichtigen?
Man muss sich anmelden. Ja. Die Akropolis hat in den letzten Jahren eine Anzahl von ungefähr 20.000 Gästen pro Tag. Ja. So gibt's die Timeslots natürlich. Mhm. Gemütliche Zeiten kann man auch nicht immer sagen. Sicher vielleicht am Nachmittag könnte es ein bisschen ruhiger sein. Mhm. Das schon. Oder wenn man ja ein VIP-Gast sein möchte, kann man ab 8 Uhr bis um 10 Uhr 20 Personen dürfen auf die Akropolis, aber nur 20. Und die bezahlen es auch.
Ich will gar nicht so viel über die Akropolis reden, aber eine Frage habe ich dennoch. Stimmt es eigentlich, Johanna, dass die Akropolis mal knallebunt war?
Du meinst, ob die antiken Tempel bemalt waren? Nein, sie waren nicht knallebunt, wie du es ausdrückst, sondern sie hatten ein paar Pinseln von Farben, so dass die Statuen und die Muster vom Schmuck von den Tempeln eigentlich schöner aussehen konnte. Mhm. Oder Statuen waren bemalt. Ja, das auch.
Auch schön. Da ziehen wir zwar jetzt mal weiter, nicht mit dem Bus, nicht mit dem Fahrrad, sondern klassisch zu Fuß, denn das geht in Athen ganz wunderbar, richtig?
Ja, du kannst Gott sei Dank den größten Teil von Zentrum wunderbar zu Fuß erreichen. Entweder die Altstadt oder die heutige, das Zentrum zum Beispiel, das geht zu Fuß. Man braucht auch nicht die S-Bahn oder die Metro zu benutzen, auch wenn wir sie haben.
Ja.
Das geht angenehm, gelassen zu Fuß.
Was ist denn unsere nächste Station?
Ach, natürlich die Plaka, die Altstadt. Das ist ja der Kern der Stadt vom 19. Jahrhundert. 10.000, 12.000 Einwohner hatte Athen 1834, als man ja sie als Hauptstadt gewählt hat. Und von der Zeit gibt es wunderschöne noch Herrenhäuser, Gebäude, kleine Geschäfte, Cafés, urige Tavernen. Es bringt einen schönen Eindruck von der Stadt, wirklich.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Athen früher nicht wirklich eine Vorzeigestadt war, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Athen war eher schmutzig, hatte mit Smog zu kämpfen, aber das ist heute anders. Was war denn der Grund dafür?
Du hast recht. Hauptsächlich war das Thema die Olympischen Spiele von 2004, die wir bekommen haben.
Mhm.
Und damals hat sich wirklich Athen gewandelt. Wir haben wunderbare Fußgängerzonen bekommen, dort wo Straßen es gab und Verkehr natürlich. Wir haben eine Metro bekommen und die Stadt sieht sauberer aus, keine Smogwolke mehr.
Ja.
Was noch dazu vielleicht kommen könnte, ist, dass, weil sie ja langsam eine Städtereise wurde in den letzten 15, 20 Jahren, die Stadt sich wandelt. Und diese Wandlung erlebt der Einheimische, sogar nicht nur der Gast. Also ich kann dir sagen, dass das Zentrum von Athen in den letzten 10 Jahren vielleicht über 1000 neue Cafés, Weinbars, Lokale bekommen hat.
Ja.
Ja, total eine große Wandlung. Und in den letzten 8 Jahren haben wir auch endlich unsere Dachterrassen bekommen, das wir überhaupt nicht hatten.
Kann man sich gar nicht vorstellen, bei dieser Aussicht, die Athen doch bietet.
Ja, so ist es spannend für uns Einheimische auch, nicht nur für den Gast. Ja, ein Blick auf die Akropolis, entweder am Vormittag mit einem schönen Kaffee oder am Abend mit einem Glas Wein.
Mhm. Kaffeespezialitäten gibt es bei euch ja inzwischen auch zuhaufe. Wie trinkt man den Kaffee dort?
Ja, du hast recht. Es ist immer eine merkwürdige Frage für einen Kellner, wenn man einfach sagt, ich möchte einen Kaffee haben. Ja, dann fragt er einfach, ja, Mensch, was für einen Kaffee möchtest du? Wir haben die warmen Kaffees, wie überall, die ihr finden könnt, oder ein Cappuccino oder Espresso oder ein Latte-Kaffee. Aber der Trend bei uns sind eigentlich die kalten Kaffees. Sehr viele Gäste kennen ja schon seit 60 Jahren ungefähr den Frappé. Was wir gerne aber trinken in den letzten 20 Jahren, ist ein Freddo-Espresso oder ein Freddo-Cappuccino. Lecker. Man gewöhnt sich dran.
Das klingt doch sehr lecker. Dann gehen wir zwar jetzt mal weiter, atmen klare Luft, weil Smog gibt's ja nicht mehr. Blauer Himmel sowieso, die Sonne ballert. Gibt's denn in Athen eigentlich auch Schattenspender? Also kleine grüne Oasen, Bäume vielleicht, unter denen man mal durchatmen kann, wenn es ein Ticken wärmer ist?
Mhm, ja, und das ist auch die Überraschung, denke ich mir, für den Gast. Das Zentrum ist grün. Wir hatten ja König Otto und seine Frau Amalie damals im Zentrum des Palasts. So, das bedeutet, nebenan war der königliche Garten, der seit 1834 eingepflanzt wurde. Und das ist unser großer Park mit Spielplätzen, Cafés, kleinen Sommerkinos zum Beispiel auch. Und so kann ich wunderbar vom Zentrumverkehr entkommen und einen schönen Spaziergang machen. Aber andererseits auch rundherum von der Altstadt gibt es noch ein paar schöne Ecken, die grün sind, mit kleinen Wanderwegen oder Wegen. Und da kann ich angenehm wirklich meine Ruhe finden, einerseits. Andererseits aber schöne, schattige Plätze.
Wunderbar. Johanna, ich finde ja Märkte immer so faszinierend. Also da könnte ich mich wirklich stundenlang aufhalten, rumtreiben dort. Hat Athen denn da auch was im Köcher?
Ja, könnte man schon sagen. Ich meine, wenn man ein bisschen die älteren Zeiten als Eindruck haben möchte, gibt's jeden Sonntag den Flohmarkt in der Altstadt, der aber generell auch jeden Tag da ist, einfach nicht in der Größe, wie am Sonntag zum Beispiel Vormittag.
Ah, ja.
Und da kommt man zurück in den Zeiten von unseren Eltern und Großeltern, von Möbeln. Ich könnte sagen, manchmal Kram, wirklich. Du kannst alles finden. Es ist ein schöner Spaziergang in einer Zeit, den du machst eigentlich. Je gegenüber ist sofort die Neustadt. Das ist der Gegensatz, den wir hier in Athen haben. Und andererseits, wenn man über das Kulinarische sprechen möchte, natürlich haben wir den großen Markt Fleisch, Gemüse, Obst, wo man auch die Vielfalt der griechischen Küche eigentlich ein bisschen verstehen kann. Und da gibt es auch ein, zwei, vielleicht auch mehrere kleine Lokale, auch in der Nähe oder im Markt sogar, sodass man frisches Essen natürlich da haben kann.
Wo wir gerade am Gemüsestand sind oder mir zuliebe auch an der Wursttheke oder im Restaurant, wo gutes Essen verkauft wird, gibt es denn ein Gericht, das vielleicht für Athen so typisch ist wie die Currywurst für Berlin?
Das ist nicht eine leichte Antwort, die ich dir geben kann. Ich meine, der Grieche ist bekannt, hauptsächlich auch bei euch im Ausland, für sein Fleisch, das gegrillte Fleisch. Ja. Souvlaki, Kebab und Gyros und so weiter.
Absolut.
Das wir auch gerne in Griechenland und Athen auch natürlich essen. Aber wir haben so viele Meeresfrüchte-Rezepte, die auch kommen natürlich. Ja, Fisch ist immer da und generell sehr viele Mahlzeiten mit Gemüse.
Mhm.
Ein Vegetarier könnte wunderbar hier eigentlich sein Leben haben. Was wir gerne haben, wenn wir ja ausgehen, ist das gemeinschaftliche Essen. Was meine ich? Kleine Tellerchen in der Mitte von Vorspeisen oder Hauptspeisen. So wir teilen unser Essen.
Mhm.
Wir kommen in Kontakt mit Geben und Nehmen. Und das ist auch eine gute Gelegenheit für einen Gast eigentlich, wenn er mehrere kleine Vorspeisenteller nimmt. So bekommt er einen schöneren Eindruck eigentlich von unseren Mahlzeiten. Und die sind spannend. Andererseits bleibt es die klassische Küche, aber diese Mittelmeerküche entwickelt sich natürlich.
Mhm.
Also es gibt sehr viele griechische Produkte, die in den letzten Jahren mit neuen Rezepten gemacht werden, aber immer wie Omas Küche schmeckt.
Sehr schön.
Und andererseits hast du auch mehrere Michelin-Sterne. Es ist vielfältig. Ich kann dir nicht eine Mahlzeit sagen. Nein, das geht nicht.
Wir müssen noch mal über eine Sache sprechen, Johanna. Und zwar geht es um Gemüse. Was wären denn griechische Salate eigentlich ohne Tomaten? Geht ja nicht, ne? Kann man sich nicht vorstellen. Aber in Athen in Zeiten von Perikles, Sokrates oder Platon, da gab es überhaupt keine Tomaten. Aber du weißt, wie sie dorthin gekommen sind.
Ja, ganz genau. Ich finde es auch eine schöne Geschichte, die meistens auch der Einheimische öfters nicht kennt. In der Altstadt von Athen, von der heutigen Altstadt meine ich, gab es eine Straße, die die Oskarbacher Straße war, von der antiken Zeit. Und da gab es auch einen, der befindet sich noch heute, ein Oskarpreis von 333 vor Christus. Und im 17. Jahrhundert haben sich da ein paar Mönche Kapuziner niedergelassen und sie gründen dieses Kloster und hatten auch gute Kontakte eigentlich mit den Nachbarn für die nächsten 200 Jahren. So, sie hatten auch einen schönen Garten, da versuchten sie vieles einzupflanzen. Und 1818 haben sie sich gedacht, einer von den Mönchen, ja, ich habe jetzt einen Samen von einer Tomate. Und man sah, dass der Tomate es gut ging und die Nachbarn finden sie auch lecker. Und jetzt kommt der griechische Salat oder die gefüllten Tomaten zum Beispiel, die Hauptspeisen, die man sofort griechisch nennt. Ja, aber erst 1818 kam die Tomate nach Athen.
So, gegessen haben wir jetzt auch. Wie schaut's aus mit einer kleinen Abkühlung? Vielleicht in einem der vielen Museen in Athen? Also ich wette, du kannst mir auch hier ein paar Beispiele nennen oder ein paar Empfehlungen geben.
Natürlich. Athen hat eine Vielfalt von Museen. Ich meine, das Nationalmuseum, das Archäologische, hat ja Funde von ganz Griechenland. Ja, von der Steinzeit 7000 Jahre vor Christus bis zu der römischen Zeit. Aber der Trend und das bekannteste Museum in den letzten Jahren, ungefähr 17, denke ich mir, ist das Akropolis-Museum. Ein tolles Glasgebäude von Bernard Soumy und Photiades, Griechenland und Schweiz als Architekten, das ja die Funde von der Akropolis drin hat. So ist es eine tolle Kombination, den archäologischen Ort zu besuchen und dann die Kunst dort zu bewundern. Aber wir haben eine große Anzahl von Galerien. Unsere Pinakothek ist auch jetzt renoviert worden, vor 4 Jahren. Wir haben Museen moderner Kunst oder zeitgenössischer Kunst,
mhm.
Das Münzmuseum von Athen, Benaki, das Kykladische, das Byzantinische. Für jeden Geschmack würde ich eigentlich sagen und du brauchst sicher eine Woche.
Wahnsinn.
Und nicht nur 3-4 Tage.
Also mit einem Kurztrip bei dir ist es nicht getan. Ich mag das
nein,
schon. Da
nein,
muss ich
nein.
wiederkommen.
Ganz genau.
So, wer jetzt denkt, Athen besteht nur aus Steinen, aus Säulen und Geschichte, nee, denn tatsächlich kann man hier vormittags durch Museen schlendern und am Nachmittag dann schon die Füße ins Wasser halten. Wir haben eingangs schon mal drüber gesprochen. Athen hat mehr Küste, als die Strecke zwischen Hamburg und Lübeck lang ist. Du hast mir gesagt, diese Küste ist ein Segen für euch. Warum ist das so?
Du bist in einer Großstadt, Hauptstadt, wo der Stress da ist. Es ist normal, ja, so dein täglicher Tag ist ein bisschen nicht so gelassen wie auf einem Dorf. Aber du kannst entkommen. Du kannst einfach ein Taxi nehmen oder ein Verkehrsmittel und du kannst die Küste erreichen. Da hast du ein Café und einen Spielplatz nach dem anderen, ein Restaurant nach dem anderen, wo du am Abend dort den Sonnenuntergang genießen kannst oder natürlich deinen ganzen Tag verbringen kannst. Du kannst deine Mahlzeiten mitnehmen und deinen Schirm, wenn du möchtest. Und das kannst du in einer halben Stunde vom Zentrum von Athen machen, ohne Flugzeug.
Wann warst du das letzte Mal am Meer? Im Meer?
Das letzte Mal im Meer war ich voriges Jahr. Aber ich kann dir sagen, dass ich am Januar meinen Kaffee getrunken habe. Am 4., 5. Januar war das, mit meinen Zehen im Sand und wunderbar die übrigen Athener genossen habe, die ein Buch gelesen haben.
Ach, herrlich.
Ja. Es ist ein Segen.
Wirklich schön. So, gebadet habe ich jetzt gedanklich. Jetzt noch was Süßes wäre schön. Und dann Street Art dazu. Aber ich weiß, auch da gibt's ja einiges, was Athen zu bieten hat. Johanna, du musst mir helfen. Wo bekomme ich das Süße und wo bekomme ich Street Art?
Oh, du brauchst überhaupt nicht lange zu suchen in Athen. Entweder etwas zu trinken oder zu essen. Das Gleiche gilt auch für die Süßigkeiten. Es gibt ein kleines Café und eine kleine Konditorei nach der anderen. Und nicht nur mit Baklava, diesem Teig und Honig und Mandeln und Nüssen, wie man denkt, dass wir nur solche süße Sirupsachen essen. Denn wir haben gerne eigentlich immer eine Art von Tortensüßigkeiten. Oder natürlich, wir lieben das Eis. Und es gibt eine Eisbude nach der anderen. Ich würde noch sagen, dass man meistens aber nicht den griechischen Joghurt als Eis kennt. Das ist ein Trend, den in Griechenland es gibt. Mhm. Und der ist auch gesünder oder kalorienfreier vielleicht. Kann man so sünden, aber nicht so stark sünden.
Sehr gut.
Andererseits, Athen hat hier diese Gegensätze, modern gleichzeitig immer über die Antike die Verbindung zu haben, als Blick, nicht nur als Information, wenn man ja einen Spaziergang macht. Mhm. Wenn du von der Altstadt in die Neustadt kommst, gibt es ein sehr schönes Viertel, wo ich meine Gäste meistens hinbringe. Und das ist ja Psiri. Psiri ist so das Herz der Stadt eigentlich, kann man sagen. Von dem kulinarischen Trinken, Essen, Süßigkeiten, was ihr möchtet. Aber andererseits auch von den Künstlern. Und in den letzten 20 Jahren haben sich dort sehr viele Künstler ausgedrückt mit der Street Art.
Ja.
So sind wir auch plötzlich interessiert gewesen zu sehen, was gibt es jetzt langsam auf diesen Häusern über uns öfters. Denn es sind Hochhäuser. Mhm. So große Darstellungen, die über verschiedene Themen natürlich erzählen. Und es ist auch sehr schön, die Idee, dass ein Hochhaus eine andere Farbe bekommt,
ja, ein
Bilderrahmen ist. Und da ist das Zentrum von Athen wirklich total interessant, denn es ist nicht in einer Nachbarschaft außerhalb, sondern der Gast kann gleichzeitig alle Gesichter von Athen in ein paar Minuten eigentlich vor sich haben. Und das ist das Spannende von der Stadt.
Schöne Vorstellung. Johanna, jetzt haben wir gerade auf die Hauswände geschaut. Jetzt schauen wir mal hinter die Türen. Ja, viele Viertel, die tagsüber für ihre Streetart bekannt sind, die verwandeln sich ja abends in Treffpunkte voller Bars, Musik und Leben. Wenn die Athener Feierabend haben und die Temperaturen angenehmer werden, wo geht man da hin zum Abend?
Sicher auf Dachterrassen. Das ist ja, wie gesagt, unser Trend in den letzten 8 Jahren. Und wir haben über 60 bekommen, so dass wir wirklich immer einen schönen Blick haben, ein bisschen lüftiger und frischer es ist. Aber natürlich, was wir lieben beim Essen und Trinken, ist öfters versteckte Ecken zu finden, wo man meistens nicht weiß, dass hinter der Tür ein schöner Garten erscheint. Oder ein Lokal zum Beispiel. Oder eine urige Taverne. Man muss ein paar Stufen runtergehen. Da kennen wir uns aus. Und so ist es immer ein bisschen spannend. Aber ja, meistens im Sommer oder jetzt in der Zeit, wo es ein bisschen wärmer wird, ist der Himmel schöner als anblicken. Und so wählen wir die Dachterrassen, sicher.
Und in der Vergangenheit hat sich immer mehr durchgesetzt, bei all dem schönen Blick auf die Stadt auch einen Wein zu trinken. Denn auch da seid ihr mittlerweile echte Experten geworden, oder?
Es freut mich, dass du das sagst, ja. Griechenland versucht in den letzten 20 Jahren eigentlich ein neues Gesicht zu zeigen. Ich meine, der Rezina damals war eine Geschmackssache, bevor in den 70er, 80er Jahren. Es gibt heute noch einen Rezina, aber der hat eine gute Qualität. Und wir haben jetzt mehr als 300 Reben in Griechenland. Und wir versuchen wirklich von unseren einheimischen Reben gute Weine zu produzieren. Ein trockener Weißwein ist immer da, ein schöner, guter, geschmackvoller Rotwein sicher. Aber der Trend für einen guten Rosé, der wunderbar mit unseren Mahlzeiten passt, ist etwas, das der Grieche auch gerne hat.
Ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf, wie man entweder irgendwo in einem schönen Café draußen sitzt, den Sonnenuntergang beobachtet, vielleicht auch irgendwo auf einer Terrasse, dazu einen schönen Wein. Allerdings fehlt mir ein bisschen was auf den Ohren. Gibt es bei euch eigentlich in den Straßen von Athen auch Straßenmusiker, die den Sound des Landes weitertragen?
Wir sind ein musikalisches Volk. Ohne Musik geht es nicht in unserem Leben. Natürlich hören wir ein Jazz oder Rock oder alles, was im Ausland man hören könnte. Wir lieben die frühe Musik vom Ausland. Aber andererseits, die griechische Musik ist etwas, das uns im Herzen liegt und eigentlich auch Spaß macht. Das bedeutet, du kannst sicher Folklore-Tänze, die nicht altmodisch sind. Hm. Das ist wichtig zu betonen. Auch der 16-Jährige gerne seine Wurzeln kennt und die musikalischen Instrumente von seinem Dorf und seiner Region eigentlich auch lernt und weiterbringt. Ja, die griechische Musik ist für uns ein großer Teil. Und die Musiker auch auf den Fußgängerzonen in Athen spielen sie entweder alleine oder auch in Gruppen. Und da kann eine große Party eigentlich ganz spontan entstehen. Und der Grieche tanzt, indem er spazieren ging und hält eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, dreht seinen Tanz und dann geht er weiter. Lieblingstänze gibt es auch, natürlich Regionaltänze sicher, aber ich denke mir, ein Tanz, der für uns alle ein bisschen unsere Gefühle ausdrückt, ist ein Einzeltanz, der heißt Sebekiko, und da tanzt du allein und die übrigen gucken zu und so drückst du deine Gefühle aus.
Da muss man auch mutig sein, oder?
Es ist nicht Mut, es ist der Weg, seine Gefühle auszudrücken. Es ist ein stolzer Tanz. Und man hat keine Angst, seine Gefühle auszudrücken. Das ist das Wichtige.
Hast du vielleicht ein Stück Musik dabei, damit wir uns das mal gedanklich vorstellen können?
Ja.
Wir hören mal rein. Das klingt für mich in meinen Ohren ein wenig nach Sehnsucht und ein wenig nach Traurigkeit, aber du sagst ja sowieso, dass alles, was ihr Griechen fabriziert, musikalisch für uns nach Traurigkeit klingt.
Und es ist ein stolzer Tanz.
Ja,
ich stehe da alleine und zeige meine Gefühle und die übrigen respektieren das. Und es macht Spaß.
Damit sind wir so langsam am Ende, Johanna. Eine letzte Frage habe ich noch an dich nach unserem Tag in Athen. Was reizt dich so sehr an diesem Beruf? Du bist schon lange dabei und du strahlst immer noch, wenn du von deinem Land erzählst. Ist es das Land oder sind es die Menschen, die es dir leicht machen, diesen Beruf auszuüben?
Beides. Ohne den Menschen hätte ich ja nicht diesen Beruf. Ich denke mir, die Freude, Menschen kennenzulernen, auch von ihnen zu lernen. Ich war ja jung, als ich vor 35 Jahren begonnen habe. Man lernt von den älteren Personen. Eigentlich damals waren sie ja meine Großeltern, könnte man sagen. Heute sind sie meine Enkel öfters. Und das ist die eine Seite, Menschen kennenzulernen, sich kennenzulernen von diesem Beruf. Und für mich wieder der Segen, eine Vermittlerin zu sein über die Geschichte meines Landes, die total interessant ist und spannend ist. Und diese Kombination reizt mich noch heute. Es langweilt mich überhaupt nicht, in diesem Beruf zu sein.
Das heißt also, Studiosus kann auch ein bisschen mit dir rechnen. Johanna Kolivanou, vielen Dank für diesen Kurzurlaub nach Athen, für die Geschichten, für die Insider-Tipps und ja, für die Erkenntnis, dass diese Stadt nicht nur von ihrer Vergangenheit lebt, sondern vor allem von ihrer Gegenwart. Das hat Spaß gemacht. Danke dafür.
Ich danke dir.
Mehr über Athen, über Studiosus und über die Menschen, die Sie auf Ihren Reisen begleiten, finden Sie auf studiosus.com. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage heute einfach Yamas, bis zum nächsten Mal. Habe ich das richtig gesagt, Johanna?
Ja, wenn man ein Glas Wein in der Hand hat, ganz genau.
Oh Gott, bei mir ist es Wasser. Tschüss.
Intensiver Leben. Der Reisepodcast von Studiosus.